Ungefähr bei Rheinkilometer 632 fahren Ausflugsschiffe an großen schwarzen Türmen vorbei. Die Reste der Ludendorffbrücke. Eine zweigleisige Eisenbahnbrücke mit imposanter Stahlkonstruktion, 325 Meter lang. Von 1918 bis 1945 führte sie hier über den Fluss, verband das linksrheinische Remagen mit dem rechtsrheinischen Erpel. Heute stehen nur noch die Türme. An schwarz gewordene Zahnstummel erinnern sie den einen, an Burgbefestigungen die andere. Hinter den Erpeler Türmen zeichnet sich der Eingang zu einem Eisenbahntunnel mit schwerem Eisentor ab. Gegenüber, auf den Türmen der Remagener Seite, wehen die Flaggen der USA und Deutschlands. Zwischen den Türmen ein Schild. Friedensmuseum Brücke von Remagen steht darauf.
Das ist ja hier nicht als Museum gebaut worden, sondern als militärische Befestigungsanlage.
So, Kai, vielleicht schenken wir mal gerade die Bilder nochmal auf. Du hast Erfahrung.
Seit 1980 engagieren sich Volker Tehos und Kai Schaumlöffel ehrenamtlich für das Museum, halten Gebäude und Gelände in Schuss, aktualisieren die Ausstellung.
Dieser Raum ist jetzt den zivilen Opfern des Bombenkrieges hier in Remagen gewidmet. Als zentrales Schaustück steht hier eine Hülle einer 1000-Kilogramm-Bombe, die die deutsche Luftwaffe nach der Eroberung der Brücke durch die Amerikaner auf die Brücke geworfen hat, weil mit der Eroberung der Brücke am 7. März hat sich sozusagen die Sichtweise komplett geändert. Vor dem Tag wollten die Amerikaner die Brücke zerstören, ab dem Tag wollte die deutsche Wehrmacht die Brücke zerstören.
Die Brücke von Remagen. Wie Zufälle Geschichte machten. Ein Feature von Elmar Krämer.
Lassen Sie das Feuer der Panzer einstellen!
Sir?
Panzer, Feuer einstellen!
Feuer einstellen!
1969 wird der amerikanische Spielfilm Die Brücke von Remagen veröffentlicht. Er macht die Weltöffentlichkeit aufmerksam auf die Geschichte der Ludendorff-Brücke, die seitdem kaum noch jemand so nennt.
Wir werden die Brücke nicht sprengen, wir werden sie erobern.
Zwar hält sich der Film nicht an die historischen Fakten, dennoch vermittelt er gut, wie es dazu kam, dass die Ludendorff-Brücke zur ersten Stelle wurde, an der die Alliierten den Rhein überquerten.
Wir können durch Einnahme der Brücke den Krieg verkürzen. Wir riskieren 100 Mann, aber wir könnten 10.000 retten. Vielleicht 50.000. Das ist Ihre Chance, Geschichte zu machen, Major.
Lange waren Remagen und Erpel auf der gegenüberliegenden Rheinseite von Kampfhandlungen weitestgehend verschont geblieben. Hier gab es keine kriegsrelevante Industrie, keine wichtigen militärischen Einrichtungen. Nur die Ludendorff-Brücke war eine Passage für die Versorgung der Wehrmacht an der Westfront. Mit dem Scheitern der Ardennenoffensive und dem Vorrücken der US-Truppen aber geriet die Region in den Fokus. Ab Ende 1944 bombardierten amerikanische Truppen die Brücke, um die Nachschubsroute für die Deutschen zu unterbrechen.
Herr Ott.
Hallo, ja.
Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie gefahren.
Die Zivilbevölkerung in Remagen und Erpel litt unter den Bombardierungen. Es gab etliche Tote. Trotz Regen und Kälte flüchteten viele Menschen in die umliegenden Wälder, hoben dort Gruben aus und versuchten so zu überleben.
Wenn wir da drin waren und die Flugzeuge waren weg, wir kamen dann hier raus, kamen so raus und dann guckten wir und wir konnten von hier die Brücke sehen.
Auch ein alter Bergwerksstollen in Erpel diente während der Luftangriffe als Schutzbunker. Unter anderem für Matthias Thies Ott, der 1929 in Erpel geboren wurde. Er war 15, als die Bomber kamen und er mit seiner Familie im Zwergenloch, wie die Einheimischen sagen, Zuflucht suchte.
Wenn wir hier rauskamen und die Scheißbrücke steht immer noch. So, ne? Wir haben immer drauf gewartet, wenn sie getroffen ist und nicht im Wasser, haben wir Ruhe. So, ne? Die wollten ja nicht Erpel treffen, sondern die wollten ja die Brücke treffen. Aber Erpel und Rehmann waren kaputt, aber die Brücke stand immer noch da.
So. Noch bis vor kurzem hat Matthias Ott Schulklassen von den Erfahrungen berichtet, die er als Kind im Krieg gemacht hat. Vor allem von der Angst, die sie damals alle vor den Bomben hatten und die sie in den alten Bergwerksstollen trieb. Obwohl dort, einer Sage nach, Zwerge hausten und es vor dem Krieg immer eine Mutprobe gewesen war, in den Stollen zu gehen.
Als Kinder, Zwerge, man wusste ja nicht, gibt es Zwerge oder gibt es das nicht. Da sind wir eben hier vorbei, da haben wir schon mal geguckt. Und hatten aber immer ein bisschen Herzklopfen dabei als kleine Kind. Ja, daher war das für uns normal. Ne? Also ich habe nachher viele Führungen gemacht. Und da waren oft Leute hier, die haben vor dem Loch gestanden und haben gesagt, nee, da hätte ich viel zu viel Angst für reinzugehen. Da habe ich gesagt, sehen Sie mal, wie die Zeiten sich geändert haben. Wir hatten früher hier Angst, deshalb sind wir da rein. Und Sie sind jetzt hier und haben Angst, da reinzugehen. Ne?
Otts Vater richtete das Zwergenloch als Unterschlupf für die Familie her. Immer mehr Erpeler schließen sich an.
Da waren dann 100 Leute oder wie viel drin, mit Kerzen noch, weil es dunkel ist. Da sagte die eine Frau, ach, mein Käse ist ausgegangen, muss ich wieder anmachen. Und wollte es anmachen. Ach, das geht nicht doch, ne? Das schreit schon sich immer direkt wieder aus. Und dann ist man erst dahinter gekommen, da ist kein Sauerstoff mehr drin. Da, ne? Und dann hieß es jetzt, Flugzeuge sind gerade weg, raus. Und dann draußen frische Luft geschnappt und dann, da kommen sie wieder. Wieder rein. Da, ne? Und wenn sie die Bomben abgeschmissen hatten, so, dann wieder raus. Und das war dann ein Wandern hin und her.
Einer seiner Onkel fragt den 15-Jährigen, ob es nicht möglich wäre, Sauerstoffflaschen in den Stollen zu schleppen. Die hätte er an einem Reparaturposten der Bahn unweit des Stolleneingangs entdeckt. Ott hatte gerade eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer angefangen und kannte sich mit Sauerstoff und Gas aus.
Da sind wir dann nachts dahinter gegangen, da eine Flasche uns organisiert. Das waren ja die großen Flaschen da mit 180 Türen was da drauf. Haben wir die hier reingeschleift bis ganz am Ende vom Loch und haben die dann aufgedreht. Und da tippt ihr dann den Überdruck in dem Loch. Und der Überdruck, der muss ja irgendwo hin. Der wollte jetzt natürlich vorne raus, weil das die einzige Möglichkeit war. Und dann hat der praktisch die schlechte Luft vor sich her rausgedrückt. Und dann ging der Kerzen wieder an und alles wunderbar. Da, ne? Die leere Flasche haben wir immer wieder schön hingelegt. Da, ne? Also.
Was in der Rückschau wie ein Abenteuer klingt, war damals lebensgefährlich. Hätte man Ott und die anderen entdeckt, wären sie womöglich erschossen worden. Denn die Alliierten rückten vor, die Wehrmacht war am Ende, die Nerven lagen blank. Wenn Thies Ott sich an die Zeit erinnert, kochen Emotionen hoch, immer noch, nach all den Jahren. In der Schule war er nationalsozialistisch indoktriniert worden, jetzt sieht er deutsche Truppen über die Brücke kommen. Mit kaputten Waffen und Fahrzeugen, Pferde vor Autos gespannt, mit zerschlissenen Uniformen und verzweifelten Gesichtern. Eine Welt bricht zusammen.
Ich kam die Rheinstraße runter und ich denke, was ist denn hier los? Da kamen die deutschen Soldaten gerade im Rückzug über die Brücke und das war alles verstopft und voll. Und das war ja ein Jammer. Wie ich die Soldaten gesehen habe, das war schnell. Jetzt glaube ich noch, dass die Kirche verloren ist.
Anfang März 1945 war die Ludendorff-Brücke die letzte intakte Brücke über den Rhein. Alle anderen waren bereits durch die Kriegshandlungen oder auf Befehl Hitlers zerstört worden. Große Teile der deutschen Truppen waren in desolatem Zustand auf dem Rückzug. Der Realität zum Trotz aber verkündete der Reichsdeutsche Rundfunk noch am 5. März 1945:
Der Feind ist uns auch im Westen, sowohl an Menschen wie an Material weit überlegen. Aber der deutsche Soldat beweist ihm jeden Tag erneut, dass die moralische und kämpferische Überlegenheit auf unserer Seite ist. Und darauf und auf unsere gute Sache gründen wir unsere Hoffnungen für die Zukunft.
Um das Vorrücken der Alliierten aufzuhalten, hatte die Wehrmacht am 3. März die Skagerrakbrücke in Düsseldorf gesprengt, am 4. März die Hochfelder Eisenbahnbrücke in Duisburg.
Eine Brücke nach dem anderen ist vor den Augen der Amerikaner aufgesprengt worden.
Andrew Dennison, in Wyoming in den USA aufgewachsen, ist Politikwissenschaftler. Auch er ist heute im Friedensmuseum Remagen aktiv.
In Köln kamen die Amerikaner an, wups, Brücke weg.
Das war am 6. März 1945. Kein amerikanischer Soldat, sagt Dennison, hätte es sich in diesen Tagen daher träumen lassen, auf einer festen Brücke den Rhein zu überqueren. Entsprechend skeptisch reagierten die US-Truppen, als sie einen Tag später, am 7. März, in Remagen ankamen und eine intakte Brücke auf die östliche Rheinseite nach Erpel vorfanden.
Und wenn nun die Deutschen die Sprengung vornehmen, während meine Leute noch auf der Brücke sind?
Natürlich ist es ein Wabangspiel.
General Hock hat dann entschieden, wir gehen rüber. Ja, das war für ihn eine heiße Kiste. Ne? So, dass er den Mut gehabt hat, das so zu entscheiden. Und die haben das alles richtig gemacht. Und die Frage ist, warum das hier hat passiert, ist einfach, auf deutscher Seite ist quasi alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und die Amerikaner haben alles richtig gemacht, was sie richtig machen konnten.
Also ich habe hier ein paar Bilder und Karten zusammengestellt über die Kämpfe im nördlichen Teil des Brückenkopfs.
Seit rund 30 Jahren lebt Politikwissenschaftler Andrew Dennison inzwischen mit seiner Familie auf der rechten Rheinseite und beschäftigt sich mit der Geschichte seiner Wahlheimat im Zweiten Weltkrieg, mit den Truppenbewegungen, der Taktik und Strategie.
Und hier habe ich eine Karte der amerikanischen Division, die im Brückenkopf waren, kurz vor der Ausbruch. Und da sehen wir haben 6 Divisionen.
Ein Brückenkopf ist im militärischen Sprachgebrauch ein gesicherter Bereich auf feindlichem Territorium, der als Ausgangspunkt für weitere Operationen dient. Eine Division umfasste damals rund 10.000 Soldaten. Da Köln schneller eingenommen worden war als vermutet, standen große Truppenverbände bereit. Von deutscher Seite und den zur Verteidigung der Ludendorffbrücke abgestellten Einheiten war kein großer Widerstand zu erwarten, auch wenn die Amerikaner das zu diesem Zeitpunkt nicht wussten. Vor Ort waren 36 deutsche Soldaten einer Brückensicherungskompanie, größtenteils Kriegsversehrte und von geplanten 250 Mann des Volkssturms nur wenige Dutzend. Zudem, die Ludendorffbrücke, so lauteten die Befehle, sollte so lange wie möglich als Nachschubs- und Rückzugsoption für die deutschen Truppen offen gehalten und erst im allerletzten Moment gesprengt werden. Letztendlich waren es Zufälle, die dies verhinderten.
Krieg ist auch die Kunst, den Zufall auszunutzen und diese Flexibilität zu haben, das ist unheimlich wichtig.
Our company was coming down out of the mountain and into Remagen and we were to go all the way down to Koblenz and help General Patton cross the Rhine.
Unsere Kompanie kam aus den Bergen nach Remagen und eigentlich sollten wir bis nach Koblenz weiterziehen, um General Patton bei der Überquerung des Rheins zu helfen.
So erinnert sich der Amerikaner Edwin Weaver an die Einnahme der Ludendorffbrücke. Er war 1945 Kommandant in der 9. US-Panzerdivision.
Aber als wir dann sahen, dass die Brücke in Remagen immer noch ganz war, beschloss unser General, alle Befehle zu ändern und über die Brücke zu marschieren.
Die Deutschen hatten zu diesem Zeitpunkt schon alle anderen, nicht durch alliierte Angriffe bereits zerstörten Rheinbrücken gesprengt. Es gab den Befehl, dass eine Brücke zu sprengen sei, wenn der Feind näher als 8 Kilometer herangerückt war. Das war jetzt an der Ludendorffbrücke längst der Fall. Am 7. März 1945 erreichen die amerikanischen Truppen Remagen. Sie sind nur noch durch die Brücke von der anderen Rheinseite getrennt und dem Eisenbahntunnel in Erpel, wohin der deutsche Befehlsstand verlegt worden war. Dem Brückenkommandanten von Remagen, Willy Bratke, der zur Sprengung drängte, war kurzfristig Major Johannes Scheller vorgesetzt worden. Der wiederum hatte von seinem Vorgesetzten den ausdrücklichen Befehl, die Brücke so lange wie möglich offen zu halten. Ein Befehlswirrwarr entsteht. Doch dann soll doch gesprengt werden. Aber
der Sprengstoff war nicht hier gelagert. Der war in einem Depot bei Darmstadt. Der Sprengstoff war angefordert und ist eingetroffen hier in Remagen um um 11 Uhr. Und da standen die Amerikaner quasi schon oben auf dem Berg. Und als sie den LKW drüben ausgepackt haben, da waren da nicht 600 Kilogramm TNT drauf, sondern nur 300 Kilogramm Dunnerit.
Kein militärischer Sprengstoff, sondern Industriesprengstoff mit geringerer Explosionskraft und dazu noch viel zu wenig. Die Deutschen bringen ihn dennoch an der Brücke an. Gegen 15.15 Uhr wird dann der Sprengbefehl gegeben.
Wir warten, Minuten, passiert nichts.
So schildert Hauptmann Willy Bradtke Jahre nach dem Kriegsende in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehen den Moment.
Wie wir nachher feststellen konnten, hatte ein Zufallstreffer der amerikanischen Panzer, die da drüben standen, das Sprengkabel, das so stark war wie mein Arm, getroffen und auseinandergerissen.
Die deutschen Soldaten versuchen eine Notsprengung von Hand über eine Zündschnur. Die allerdings erweist sich als 60 Meter zu kurz. Ein Freiwilliger muss zur Zündung auf die Brücke. Kurz darauf hebt sich ein Teil der Brücke an, setzt sich aber wieder zurück in das Brückenbett, als wäre nichts geschehen. Die Amerikaner überqueren letztendlich auf der Ludendorff-Brücke den Rhein und kommen zum Eisenbahntunnel Erbil. Panzerkommandant Edwin Weaver.
Die Infanterie erreichte das andere Ufer um 5 Uhr nachmittags, aber die Panzer mussten bis zur Dunkelheit warten. Bei Dunkelheit konnte das gesamte 27. Infanteriebataillon dann mit ungefähr 600 Mann rüber. Nachts folgten die Panzer. Und als der nächste Morgen anbrach, waren wir 8000 Mann auf der anderen Rheinseite.
Die Führungskräfte der Wehrmacht, die die Brücke erst halten, dann sprengen sollten, wurden wenige Tage darauf auf Befehl Hitlers von Schnellgerichten verurteilt und erschossen. Hauptmann Bradtke war zu diesem Zeitpunkt in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und überlebte.
Die Einnahme der Brücke von Remagen war äußerst bedeutsam für unser weiteres Vorgehen,
sagte später der damalige Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte Dwight D. Eisenhower. 18 alliierte Regimenter, fast 40.000 Soldaten überquerten in den folgenden Wochen, nicht nur bei Remagen, sondern auch über Pontonbrücken an anderen Stellen, den Rhein in Richtung Osten.
Hallo, Herr Neustein. Habe ich es doch noch gefunden. Ja, schön, dass das heute gleich klappt.
Edgar Neustein war von 1985 bis 2009 Bürgermeister von Erpel.
Ja, wir sind hier am Tunnelportal auf der Erpeler Seite, hinter den Brückentürmen, wo die Brücke von Remagen die Zugstrecke herüberkam. Und hier führte sie dann in den Tunnel hinein, unter dem Berg der Erpelerlei hindurch, nördlich von Erpel, dann wieder in die rechtsrheinische Eisenbahnlinie.
2005 hat Neustein den Verein Ad Erpele gegründet, der sich seitdem für die kulturelle Nutzung des Bahntunnels und der Brückentürme auf der Erpeler Seite einsetzt.
So, dann schließe ich mal unser Portal auf. So, kommen Sie herein.
Ein Gewölbetunnel. Der Boden Beton. Die Wände sind teils weiß getüncht, teils grau verwittert. In regelmäßigen Abständen finden sich Rettungsnischen, in die die Bahnarbeiter sich zurückziehen konnten, wenn Züge durch den Tunnel fuhren. Im Winter 1944-45 wurden die von Dampflokomotiven gezogen. Die Luft muss hier zum Schneiden gewesen sein.
Und dann kam der Krieg, gell?
Und der Eisenbahntunnel wurde für viele Tage und Nächte lang zum Luftschutzbunker für die Erpeler Bevölkerung, erinnert sich Margret Neu, damals 12 Jahre alt. Jede Nacht, erzählt sie, musste man damit rechnen, dass der Fliegeralarm losging.
Und dann sind wir abends mit den Kleidern in das Bett gegangen und wenn die Sirene kam, dann sind wir aufgestanden. Und dann hatte Mama immer das Köfferchen genommen mit den Sachen, die da drin waren, Dokumente. Und da sind wir in den Tunnel gelaufen. Gell? Und dann hatte jeder, der hier in Erpel in den Tunnel ging, hatte so eine Nische. Und unsere Nische war die Nische 17.
Vielleicht gehen wir ein Stück rüber. Sehen Sie hier diese Fluchtnische? Die hat unten etwa 70 Zentimeter Tiefe, etwa 2 Meter Breite. Und in diesen Fluchtnischen waren die Erbler Bevölkerung. Sie durften sich nur in diesen Nischen aufhalten, weil ja noch 2 Gleise befahren waren. Und da sie nachher wochenlang sich immer wieder aufhalten mussten, wenn Fliegeralarm war, haben sie sich dann Bretter davor gestellt, Decken davor gehängt, um ein bisschen geschützt zu sein. Aber man wusste eins, hier bin ich meines Lebens sicher. Die Menschen konnten überleben, weil sie hier im Tunnel waren.
Schon während der Bombardierungen durch die Alliierten vor der Einnahme der Brücke hatte der Erpeler Eisenbahntunnel als Schutzraum gedient. Auch jetzt, als die Amerikaner sich dem Tunneleingang nähern, befinden sich dort rund 150 Menschen. Zivilisten, Frauen, Männer und Kinder, aber auch Soldaten der Wehrmacht. Die Situation ist angespannt. Ein Eisenbahner namens Willi Feldens und mehrere Frauen gehen den amerikanischen Soldaten mit weißen Fahnen entgegen. Feldens trägt eine schwarze Eisenbahneruniform. Diese muss auf die Distanz wie eine SS-Uniform ausgesehen haben. Er wird von einer Kugel getroffen und schwer verwundet.
Es sind ja mit ihm gemeinsam auch Frauen rausgelaufen und die sind ja nicht beschossen worden. Deswegen ist anzunehmen, dass die Uniform sein Verhängnis war. Die Kugel ist durch seine Brieftasche geschlagen, die er bei sich hatte. Und die Brieftasche kann ich Ihnen auch gleich zeigen. Das ist die Brieftasche, wo man genau sieht, dass die Kugel die Tasche durchschlagen hat. Seine Frau hat damals Tagebuch geführt.
Nie in meinem Leben werde ich diese Nacht vergessen. Ich wollte dann doch Hilfe holen. Um 4:30 bin ich ins Dorf. Keiner verstand Deutsch. Dann ging ein Amerikaner mit mir in einen Keller. Dort war eine Frau, die Englisch sprach. Es wäre noch zu früh. Wir müssen noch warten, bis es hell wird. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit 2 Erpeler Rotkreuzhelfern los. Doch wir kommen nur bis zum Markt. Dort dürfen wir nicht weiter. Dann bin ich die Frau, die Englisch spricht, suchen gegangen. Als sie kam und sich verständigte, dürfen wir endlich zurück zum Tunnel gehen. Es war am 8. März um 8 Uhr morgens. Als wir hinkamen, stand die Oma mit dem Kind und dem ganzen Gepäck am Ausgang. Willi ist schon lange tot.
Das ist das Original-Tagebuch, ja.
Die Ludendorff-Brücke, benannt nach General Erich Ludendorff, der im Ersten Weltkrieg Stellvertreter Paul von Hindenburgs war, wurde von 1916 bis 1918 erbaut, mitten im Ersten Weltkrieg. Sie war ein rein militärisch-strategisches Projekt, das schon damals den Nachschub an die Westfront sichern und beschleunigen sollte. 1945 beschleunigte sie letztendlich das Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit ihrer Einnahme gelang es den amerikanischen Truppen, schneller als gedacht auf die rechte Rheinseite vorzustoßen.
1212 mit Frontberichten von West und Ost.
Die Amerikaner rechts des Rheins.
Propagandaeinheiten der US-Armee sendeten in dieser Phase des Krieges aus Luxemburg von 2 bis 6 Uhr nachts ein Nachrichtenprogramm in deutscher Sprache und gaben sich als deutscher Soldatensender 1212 aus. Ziel war es, die deutsche Bevölkerung über die Kriegsereignisse zu informieren und gegebenenfalls noch vorhandenen Widerstandswillen zu brechen.
Durch den Brückenkopf der Nordamerikaner bei Remagen wird das rechte Rheinufer heute früh auf das Schwerste bedroht. Die Art und Weise, wie es dem Feind gelang, die Remagener Brücke einzunehmen, bleibt weiterhin ungeklärt.
Eigentlich war die Region am Rhein für den Übertritt denkbar ungeeignet, sagt Politikwissenschaftler Andrew Dennison. Viel Wald und Hügel und auf der Erpeler Seite die Erpelerlei. Ein beeindruckender Basaltfelsen, 136 Meter über dem Rhein.
Das war schwieriges Gelände. Man wollte nie hier über den Rhein überqueren. Man wollte Flachland, ja, wo man auch Luftlandetruppen einsetzen kann und so. Aber das kam dann erst später.
Dennison hat unzählige Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Immer wieder, erzählt er, sei dabei deutlich geworden, wie erschöpft die Soldaten der 9. US-Panzerdivision waren, die am 7. März in Remagen ankamen. Sie hofften auf eine Pause, bevor es dann in koordinierten größeren Truppenverbänden in einer konzertierten Aktion der alliierten Kräfte über den Rhein gehen sollte. Doch dann ergab sich die Gelegenheit, die für die Soldaten vor Ort schwerwiegende Entscheidungen mit sich brachte.
Die Einnahme dieser Brücke fordert unheimliche Veränderung von Plänen. Wir waren hier nur auf den Flussufer zu warten und schön Pause machen für einige Tage oder Wochen, bis der Montgomery im Norden und der Patton im Süden mal über den Rhein geht.
Jetzt aber mussten die Soldaten sofort über die Brücke und, auf der rechten Rheinseite angekommen, direkt weiterkämpfen.
Von dort aus, ja, am anderen Ende der Brücke sozusagen, muss man dann Territorium gewinnen, Gelände einnehmen, kontrollieren, genug, dass der Widerstand schwieriger und schwieriger wird. Und die haben hier 10.000, 20.000 Soldaten reingebracht, sehr schnell. Bald gab es nicht nur eine Brücke, sondern auch Pontoonbrücken, also aufgebaute Brücken auf kleine Boote.
So wurde der Nachschub, die Verstärkung und der weitere Vormarsch der alliierten Truppen beschleunigt.
Und das war taktisch für die schwierig, operativ die ganze Unterstützung ohne große Staus zu haben, da vor der Brücke und alles unter Feuer, nicht einfach. Und dann strategisch, ich meine, die amerikanische Führung musste auch der Engländer Montgomery, der sehr eitel war und der diesen Übergang über den Rhein im Norden bei Wesel und so am 24. März machen sollte, die mussten ihn überzeugen, jetzt da mitzumachen, denn hier war schon eine Gelegenheit. Hitler hat alles dagegen geworfen, wollte natürlich diese Rheinüberquerung nicht haben.
Nachdem es noch bis kurz zuvor die Alliierten gewesen waren, die Bomben über der Region abgeworfen hatten, war es nun die deutsche Luftwaffe, die auf die eigene Infrastruktur und die eigene Bevölkerung Bomben abwarf. Auf Erpel und Remagen, um die Brücke zu treffen. Beide Orte wurden zu über 50% zerstört. 11 V2-Raketen, Hitlers vermeintliche Wunderwaffe, schoss die Wehrmacht aus den Niederlanden auf die Brücke ab. Alle detonierten in den Wäldern der Umgebung. Noch immer trotzte die Brücke allen Angriffen. 10 Tage nach der Einnahme der Ludendorff-Brücke durch die amerikanischen Soldaten dann, stand Matthias Ott mit seinem Vater auf dem Dach eines Nachbarhauses, um dieses zu reparieren.
Und in der Spitze von dem Haus, da war ein Fenster drin. Und ich stand vor dieser Öffnung und guckte die Brücke. Da habe ich gedacht, Mädchens Kind, ganz Erpel ist kaputt und die Scheißbrücke steht immer noch. Habe ich auch gedacht. Und da rief der Vater, Mensch, wo bist du dann? Ich drehe mich um, nehme die Ziegel auf und reiche ihm. Und dann schaut sie ihm, ich reiche und drehe mich wieder um und gucke wieder, da war die Brücke weg. Innerhalb von der Minute, wo ich mich umgedreht habe, wieder war die Brücke weg.
Am 17. März 1945 stürzte die Brücke von Remagen ein. Vermutlich wegen Überlastung, wegen Beschädigungen durch die Sprengversuche und den andauernden Beschuss. Das letzte Bild, das von der Brücke existiert, hat der amerikanische Soldat Bill Mostanek aufgenommen, der sie noch kurz vor dem Einsturz überquerte. Heute hängt das Bild im Friedensmuseum. Mostanek hielt 2015 eine Rede vor den Brückentürmen in Remagen.
Ich glaube, dass jeder Mensch, der an einem Krieg beteiligt war, sei er Amerikaner, Deutscher oder einer anderen Nationalität, weiß, dass der Terror und Horror des Krieges nicht aus dem Gedächtnis zu radieren sind. Heute sind wir Freunde und die Brücke von Remagen ist ein Symbol dieser Freundschaft.
We talk together and today we are friends and the bridge of Remagen is a symbol of friendship today.
Dass sie das werden konnte, ist nicht zuletzt ein Verdienst der immer weniger werdenden Zeitzeugen. des Friedensmuseums, das die Veteranen immer wieder zusammengeführt hat, und auch des Kulturvereins in Erpel, der mit dafür gesorgt hat, dass am Originalschauplatz ein Theaterstück über die Ereignisse im Tunnel aufgeführt wird. So arbeiten sie alle seit Jahrzehnten daran, dass dieser Teil der Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
Die Brücke von Remagen. Wie Zufälle Geschichte machten. Ein Feature von Elmar Krämer. Es sprachen Birgit Dölling, Andreas Sparberg, Ralf Beider-Kellen und der Autor. Regie, Ton und Technik Elmar Krämer. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.